der US Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit
Sören Hagel. Und ich sage erstmal hallo, herzlich willkommen zu diesem Mittagstalk am Montagmittag. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind an diesem, ja, etwas trüben Dezembermittag. Aber wir versuchen uns eine schöne Stunde zusammen zu machen, würde ich sagen. Ich begrüße heute den Osnabrücker SPD-Vorsitzenden Manuel Garwer, der im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl als Direktkandidat seiner Partei im sogenannten Wahlkreis 39, also hier in Osnabrück, Stadt antritt. Ich sage erstmal hallo, buongiorno und Glück auf. Manuel Garwer, grüß dich.
Ja, schönen guten Tag und danke, dass ich hier sein darf. Ich sage als Italiener selbstverständlich buongiorno e grazie che posso essere qui con voi. Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne, und da erklärt man schon, oder da kennt man schon meine Anmoderation, zumindest im Teil. Glück auf erklärt sich von selbst, und buongiorno liegt daran, dass du italienische Wurzeln hast, aber ja schon seit 2012 in Osnabrück lebst. Wie sind, um das einfach mal zum Anfang zu beschreiben, sozusagen noch nach wie vor deine Kontakte nach Italien, in die Dolomiten, dahin, wo wir uns vielleicht gerade im Moment alle so ein bisschen hinträumen würden, irgendwie schöne Landschaft, schneebedeckt möglicherweise, vielleicht ein bisschen Skifahren, ein bisschen was anderes als das triste Osnabrück gerade, oder? Das wäre schon nicht schlecht.
Auf jeden Fall. Der Großteil meiner Familie lebt immer noch in Italien, in den Dolomiten, du hast es richtigerweise gesagt, Cortina d'Ampezzo. Der ein oder andere, der vielleicht schon mal Skifahren in Italien war, der kennt den Ort. Unter anderem wurde dort auch James Bond gedreht und die Olympiade war 56 da, dementsprechend durchaus bekannt. Und im Moment liegen 2 Meter Schnee. Von daher wäre ich sehr gerne dort und würde Skifahren und vielleicht das ein oder andere Glühwein auch mal trinken können. Das wäre schön.
Bist du ein Skifahrer, bist du ein Wintersportler? Kommt man da gar nicht drum herum, wenn man da zumindest geboren ist? Du bist da ja nicht komplett aufgewachsen.
Genau. Seit Kindesbein auf die Piste geschickt, mehr oder weniger. Das erste Mal mit 2 oder 3 Jahren. Dementsprechend, ja, ich kann Skifahren. Allerdings im Osnabrücker Umland kommt man da nicht allzu häufig zu. Dementsprechend bin ich etwas eingerostet, aber ich komme sicher eine normal steile Piste, komme ich einigermaßen gut runter, ja.
Das ist gut, das freut bestimmt den einen oder anderen, der jetzt auch wieder denkt, das Skifahren wäre schon ganz nett. Ich glaube, das müssen wir uns noch ein bisschen gedulden im Moment, aber sei es drum, wir können uns ja auch hier in Osnabrück beschäftigen und zumindest damit beschäftigen, was du politisch machst, aber ein bisschen über Italien wollen wir natürlich auch sprechen. Ich fasse mal kurz zusammen, seit 2016 bist du erst in der SPD, seit 1,5 Jahren Vorsitzender der SPD hier in Osnabrück. Kommt dir das manchmal besonders kurz oder besonders lang vor? Wie ist die Wahrnehmung dieser 4 Jahre? Weil es ist ja schon viel passiert bei dir parteipolitisch.
Gefühlt ist das deutlich länger als 4 Jahre, das stimmt. Wenn man sich anschaut, in diesen 4 Jahren war eine Bundestagswahl, eine Landtagswahl, unterschiedliche Entwicklungen innerhalb der SPD. Von daher fühlt sich das länger an, auf jeden Fall. Zeigt aber eigentlich ganz gut, dass wir hier in Osnabrück eine Partei haben, wo diese sogenannte gläserne Decke, von der immer alle sprechen, dass man 20 Jahre lang Plakate aufhängen muss, um erstmal irgendwann ein Amt zu bekommen, eben nicht da ist, und dass man mit Fleiß und Engagement und wenn man sich freut, mit Menschen zu tun zu haben, eben dann auch Vorsitzender hier werden kann, auch nach 1,5 Jahren.
Vorsitzender der SPD Osnabrück, die ja ungefähr, korrigier mich, wenn sich da mittlerweile was geändert hat, ungefähr 1000 Mitglieder hat.
Das ist richtig.
Gut informiert, gut vorbereitet. Herzlichen Glückwunsch, Sören.
Sehr gut.
Wir müssen aber erstmal, bevor wir über die SPD sprechen, kurz über die Jusos sprechen, weil du ja über die sozusagen auch eine ganz besondere Verbindung zur Partei hast. Welche Rolle haben die Jusos gespielt bisher für dich?
Die Jusos sind auf der einen Seite selbstverständlich Partner. Sie sind innerhalb unserer Partei die linke Kraft, die uns auch immer wieder, sag ich mal, nach vorne treibt, die uns auch immer wieder Impulse gibt. Von daher sind die Jusos ein sehr wichtiger Bestandteil der Partei, mit denen ich auch heute noch sehr, sehr gerne zusammenarbeite.
Und wahrscheinlich, eigentlich bist du ja auch noch, wenn man ehrlich ist, in gewisser Weise im Juso-Alter, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass da manchmal auch noch der Zugang ein bisschen anderer ist als bei Kollegen.
Absolut. Die Jusos gehen bis zum 35. Lebensjahr. Dementsprechend darf ich noch 6 Jahre innerhalb der Juso-Familie eben sein, ganz klar. Aber das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht.
Der US Radio 104,8 Mittagstalk.
Heute mit dem Osnabrücker SPD-Vorsitzenden Manuel Garwer, der gleichzeitig im nächsten Jahr, ich habe es am Anfang der Stunde schon mal gesagt, für die Osnabrücker SPD in den Bundestag kommen will, und zwar als Direktkandidat. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, Manuel, in dieser Stunde. Wir haben eben schon mal ein bisschen über deine italienischen Wurzeln gesprochen, bist allerdings in Deutschland aufgewachsen, hast da immer noch Kontakte, und jetzt wurde mal beschrieben im Rahmen deiner Kandidatur, du hättest unter anderem einen Migrationshintergrund. Ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen, es sind ein bisschen übertrieben sozusagen bei jemandem, der wirklich in Deutschland aufgewachsen ist und einfach so direkte Verbindung auch nach Deutschland hat, von Migrationshintergrund zu sprechen, oder wie würdest du es selber beschreiben?
Sehr guter Punkt. Ich trage diesen Migrationshintergrund nicht vor mir her. Aber es ist schon so, dass ich aus eigener Erfahrung eben weiß, wie es ist, nach Deutschland zu kommen, die Sprache nicht zu sprechen. Auch wenn man mit 3-4 Jahren relativ schnell eben so eine Sprache auch lernen kann, das ist richtig. Nichtsdestotrotz kam ich selber in so einen Kindergarten, konnte die Sprache eben gar nicht sprechen, kein einziges Wort. Dementsprechend habe ich gewisse Erfahrungen gemacht, die sicher auch viele andere Menschen bei uns in Deutschland gemacht haben oder gerade machen. Dementsprechend kann man sich da schon ganz gut reinempfinden, wie es vielleicht einigen Menschen mit Migrationshintergrund geht. Du hast aber vollkommen recht, ich möchte den gar nicht vor mir hertragen. Mir geht es um die Person und die Inhalte, die ich vertrete. Das ist am Ende des Tages das Entscheidende für mich.
Aber du hast schon noch lebhafte Erinnerungen daran, wie das war, als kleiner Junge nach Deutschland zu kommen und was das mit der Sprache mit dir gemacht hat?
Selbstverständlich. Also die ersten Tage im Kindergarten, kann ich sagen, die waren nicht vergnügungssteuerpflichtig. So ein bisschen Erinnerungen habe ich da noch. Aber wie gesagt, als Kind lernt man das relativ schnell und das war einfach so. Nichtsdestotrotz habe ich die Erinnerungen schon noch, ja.
Und du hast gesagt, du möchtest das jetzt nicht vor dir hertragen, dass du einen, wie auch immer man das nennt, genauen Migrationshintergrund hast. Trotzdem, was glaubst du, spielt das jetzt auch konkret in der Arbeit hier in Osnabrück für eine Rolle? Gerade wenn man sich auch mal, um das vielleicht an dieser Stelle schon mal einzubauen, unter anderem den Osnabrücker Stadtrat anguckt, bei dem ja von Migrationshintergrund und überhaupt auch von ausländischen Mitbürgern überhaupt nicht die Rede sein kann. Das ist ein Stadtparlament, was sozusagen ganz anders aufgestellt ist. Sind das auch so Punkte, die du gerne ansteuerst würdest und sagen würdest, das muss einfach viel diverser werden, gerade auch mit deiner persönlichen Geschichte?
Absolut. Wir haben in Osnabrück in etwa ein Drittel der Menschen mit Migrationshintergrund und das ist sehr konservativ gerechnet. Wahrscheinlich sind es sogar noch mehr. Jedes zweite Kind, was gerade eingeschult wird, hat einen Migrationshintergrund, entweder direkt oder indirekt. Dementsprechend müssen wir auch im Stadtrat eine Vertretung schaffen, die diese Menschen repräsentiert. Du hast es richtigerweise gesagt, im Grunde genommen haben wir einen Stadtrat mit ganz, ganz wenig Migrationshintergrund oder so gut wie keinem. Das ist natürlich auch eine Aufgabe der politischen Parteien, daran zu arbeiten. Wir als SPD, das kann ich sagen, versuchen daran zu arbeiten. Das ist nicht ganz einfach, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ja, wenn wir Osnabrück gesamtheitlich abbilden wollen im Stadtrat, dann gehört das auch dazu.
Im nächsten Jahr sind ja Kommunalwahlen, da können wir auch in dieser Stunde nochmal genauer drauf zu sprechen kommen. Erstmal nochmal ein bisschen mehr zu deiner Person sozusagen. Du hast kein Abitur, du hast kein Studium, das unterscheidet dich von mehreren, die gerne sozusagen hoch hinaus wollen in der Politik, die auch für den Bundestag kandidieren. Traditionell ist die SPD als Arbeiterpartei bekannt, längst aber ist sie irgendwie mehr oder ist da sozusagen entwachsen. Wie siehst du dich in dieser Partei? Passt das sozusagen, weil das eine traditionelle Arbeiterpartei ist, oder ist das irgendwie jetzt doch was ganz anderes und was ganz Neues, was du da verkörperst?
Ich glaube, das passt sehr gut rein. Man spricht ja immer von der SPD als Volkspartei und Volkspartei definiert sich in meinen Augen nicht nur dadurch, dass sie 20%, 30%, 40% bekommt, sondern dass sie eben auch ein sehr breites Spektrum an Menschen abbildet, die in unserer Gesellschaft leben. Von daher bin ich froh über jeden Juristen, über jede Juristin in der SPD, aber ich freue mich selbstverständlich auch über jede Arbeiterin und jeden Arbeiter, jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer bei uns. Dementsprechend glaube ich schon, dass ich auch mit meiner Biografie einen Teil dieser Gesellschaft gut abbilden kann. Deswegen finde ich, passe ich auch gut in die SPD rein, ja.
Aber hechelt man da nicht irgendwie alten Traditionen hinterher, wenn man nach wie vor dieses Arbeiterklischee oder dieses Arbeiterklientel versucht zu bedienen, was es in dieser Form eigentlich ehrlicherweise gar nicht mehr gibt?
Ich bin sehr dankbar, dass wir immer noch viele Arbeiterinnen und Arbeiter in Osnabrück haben. Wenn ich an KME, an Schöller, an VW, an die Georgsmarienhütte denke, die gibt es noch. Sie werden natürlich weniger, deswegen definiere ich die SPD auch nicht nur als Arbeiterpartei, sondern als Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist genauso der Kassierer bei Aldi wie die Ärztin im Klinikum. Auch das ist Spektrum, was für uns auf jeden Fall wichtig ist.
Aber merkst du schon, dass man da nach wie vor nachjustieren muss? Ich habe schon den Eindruck, dass die SPD da längst nicht am Ende des Weges ist, sondern bestenfalls irgendwo mittendrin, oder?
Absolut. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir müssen neue Wählerschaften auch erschließen. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass wir von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern immer noch zu einem guten Teil gewählt werden. Die Gesellschaft verändert sich. Dementsprechend muss auch eine Partei sich anpassen.
Kannst du vielleicht mal an dieser Stelle schon mal darüber berichten, was ihr da zum Beispiel in den letzten anderthalb Jahren angestoßen habt? Nur mal exemplarisch, also in den letzten anderthalb Jahren, seit du Vorsitzender bist, man kommt ja da mit einer Agenda irgendwie ins Amt. Ich kann mir vorstellen, vor 4 Jahren, als du der Partei beigetreten bist, konntest du dir nicht vorstellen, dass du so schnell Vorsitzender wirst. Jetzt bist du es, darüber haben wir gesprochen. Was waren so Kernideen, die du da mitgebracht hast, mit denen du vielleicht auch die SPD überzeugt hast, überhaupt Vorsitzender zu werden, und was jetzt auch Ausflüsse hat auf deine Arbeit?
Ich möchte einen Punkt rausnehmen, der mir besonders wichtig ist. Ich habe mit meinem Vorstand zusammen 100 Institutionen und Organisationen in Osnabrück im letzten Jahr besucht. Das sind kirchliche, soziale, Kunstschaffende und. Das ist mir besonders wichtig, eben diesen Kontakt zur Bürgerschaft, zu Organisationen, Vereinen eben zu haben, Ideen aufzunehmen, vielleicht auch Diskussionen zu führen. Ich war beispielsweise bei der Industrie- und Handelskammer, das kann ich an dieser Stelle sagen. Da haben wir sicher auch kontrovers diskutiert, was Arbeitnehmerrechte heutzutage bedeuten. Und das macht mir eben auch sehr, sehr viel Spaß, in diese Diskussion reinzugehen. Und das ist vielleicht der Punkt, der mir am wichtigsten bislang war, eben diese Gespräche zu führen mit diesen 100 Institutionen und Organisationen in Osnabrück, die ich gerne fortgeführt hätte. Corona hatte allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Glaubst du, dass es dir auch zugutekommt, da, dass du im Hauptjob ja nicht SPD-Vorsitzender der Osnabrücker SPD bist, wie vielleicht manch einer denkt? Das ist ja ein Ehrenamt, sollte man vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, sondern Vertriebsleiter bist. Also so mit den Leuten schnacken, habe ich das Gefühl, machst du auch von Berufswegen, ne?
Absolut. Aber das ist auch mehr als Beruf, das ist Leidenschaft. Das mache ich seit über 10 Jahren, im Vertrieb zu arbeiten. Und der Vertrieb hilft natürlich auch im Politischen ein bisschen, weil das dann doch ein bisschen einfacher ist, Zugang zu Menschen bekommen. Das hilft schon, ja.
Manuel, erstmal noch eine Frage an dieser Stelle. Du hast gerade gesagt, das war dir besonders wichtig, da diese Rundtour zu machen, auch mit dem Vorstand zusammen, zu sagen, wir wollen möglichst viele Osnabrückerinnen und Osnabrücker Betriebe, Institutionen und so weiter treffen. Trotzdem nochmal zurück zu der Frage, die ich gestellt habe. Was glaubst du, womit hast du auch überzeugt bei deiner Wahl, beziehungsweise was war noch ein wichtiger Punkt deiner Agenda, den du möglicherweise in Teilen schon umgesetzt hast oder wo du sagst, das möchte ich weiterhin anstoßen als SPD-Vorsitzender hier in Osnabrück?
Brücken bauen. Brücken bauen bedeutet für mich eben, Gespräche zu suchen mit unterschiedlichsten Seiten, das zusammenzuführen und dann eben daraus das Beste zu machen in der jeweiligen Situation. Ich kann es vielleicht einmal beschreiben, damit es ein bisschen greifbarer wird.
So klingt das ganz gut, aber wir versuchen es mal konkreter.
Genau. Für mich heißt das, dass ich Arbeitnehmer mir packe, Arbeitgeber in einen Raum zusammensetze, zu schauen, was ist das Beste für alle Seiten, welchen Kompromiss können wir schließen und dann eben damit wieder rauszugehen. Und das versuche ich in meiner ganzen politischen Arbeit eben mit vielen Seiten zu sprechen, um Brücken zu bauen, um sozusagen Politik dazu zu benutzen, um Kompromisse zu erzielen, die vielen Menschen eben helfen können.
Sie hören eine Wiederholung des US-Radio Mittagstalk.
Mit Sören Hage und heute zu Gast Manuel Gawa, SPD-Vorsitzender in Osnabrück. Manuel, schön, dass du da bist. Ein bisschen was haben wir ja schon besprochen, politisch und auch sozusagen von deiner italienischen Herkunft. Und jetzt möchte ich beide Themen nochmal kurz kombinieren, bevor wir dann zur Osnabrücker SPD nochmal genauer kommen. Wie erklärst du eigentlich deiner italienischen Familie oder auch Teilen deiner Familie, die in Brasilien wohnen, wie das in der deutschen Kommunalpolitik so funktioniert? Und wenn die so fragen, Mensch, was machst du denn da eigentlich in deiner Freizeit und so weiter? Ist das was für die sehr, sehr schwierig nachvollziehbar ist, weil die Strukturen in Italien oder auch in Brasilien ganz anders sind? Oder verstehen die das relativ gut, was das heißt, SPD, Ortsverein und Bezirk und so weiter und so weiter?
Die erste Frage, die mir gestellt wurde, ist, ob ich damit Geld verdiene. Die konnte ich überall verneinen. Du hast es richtigerweise gesagt, das ist ein Ehrenamt. Dementsprechend verdiene ich damit kein Geld. Es ist schon schwierig zu erklären, was ich genau mache. Zumal ich nicht im Stadtrat sitze, dementsprechend keine genaue kommunalpolitische Aufgabe habe, sondern eben die Aufgabe habe, diesen ganzen Laden zusammenzuhalten. Wir haben verschiedene Ortsvereine in Osnabrück. Wir haben 11 an der Zahl in den unterschiedlichen Stadtteilen. Das alles zusammenzuführen zu einem Gesamtbild SPD Osnabrück, das ist eben meine Aufgabe. Und das ist sehr, sehr schwierig, einem zu erklären, was ich genau damit mache, weil sich viele Menschen eben nicht mit diesen Strukturen auseinandersetzen müssen, was ich auch nachvollziehen kann.
Merkst du da auch, dass das in gewisser Weise manchmal typisch deutsch ist, was wir hier machen, sozusagen, wenn du sagst, 11 Ortsvereine in Osnabrück, jeder hat seinen eigenen Vorstand und so weiter, dann hat man noch die verschiedenen anderen Strukturen dieser Partei. Also es ist ja ein durchstrukturierter Laden, obwohl nach außen nicht nur bei der SPD manchmal ja auch Chaos herrscht, aber grundsätzlich ist es ein strukturierter Laden. Und Ist das typisch deutsch irgendwie?
Ich hoffe, dass sich das mit dem Chaos in Osnabrück in Grenzen hält, weil du die SPD ansprachst.
Ich sage nur ganz, ganz allgemein, trotz Strukturen kann man ja manchmal nicht verhindern, dass auch mal
absolut
der Laden brennt. Ne?
Es ist ein sehr kleinteiliges Gebilde, das stimmt. Das ist sicher auch sehr deutsch. Diese Attribute habe ich mittlerweile auch, dass ich das mag, wenn alles gegliedert ist und geordnet und genau klar ist, wer für was zuständig ist. Das ist sicher sehr deutsch und ich glaube, in Italien, was ich bislang mitbekommen habe, läuft das parteienmäßig auch ein bisschen anders, etwas weniger strukturiert, als es hier ist.
Ich glaube, da sind wir uns einig. In der Analyse, die wollen wir nicht weiter einsteigen. Und ich möchte aber da konkret eine Frage anschließen. Wenn du jetzt von diesen 11 Ortsvereinen nochmal sprichst, das sind ja nicht genauso viele Ortsvereine in Osnabrück wie Wahlbezirke, was ja bei Wahlen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Können wir das für die Leute kurz aufdröseln, weil das ja sozusagen manchmal auch relativ schwer verständlich ist?
Du sprichst jetzt Richtung Kommunalwahl.
Genau.
Wir haben 8 Wahlbereiche in Osnabrück. Und wir versuchen das mit unseren 11 Ortsvereinen so abzubilden, dass alle Wahlbereiche ortsmäßig gut verteilt sind und eben in den Wahlbereichen die Menschen auf den Listen kommen, die dort auch leben und genau wissen, was die Probleme, Herausforderungen und vielleicht auch Chancen für den Stadtteil sind. Und das zusammenzuführen ist unter anderem meine Aufgabe in den nächsten Monaten.
Ich weiß nicht, ob du dich da jetzt so weit aus dem Fenster lehnen möchtest, aber von außen betrachtet könnte man auf den Gedanken kommen, dass es sinnvoller wäre, statt 11 Ortsverein sozusagen dann nur noch 8 zu haben, damit das mit den Wahlbereichen passt, kann dann jeder irgendwie besser nachvollziehen, der und der Bereich, da kandidiert der und der und deswegen wählen wir dann so und so. Kannst du dir da eine Reform vorstellen?
Es gibt Städte wie Oldenburg und Münster, die das genau so gemacht haben. Im Moment ist das bei uns kein Thema, weil wir 11 Ortsvereine haben, die vor Ort sehr engagiert sind, die gute Arbeit leisten. Und solange das der Fall ist, gibt es für mich da keinen Grund, etwas daran zu ändern. Wenn irgendwann auch der Wunsch aus den Ortsvereinen herauskommt, das anzupacken, dann beschäftige ich mich damit.
Okay, also ist das jetzt zumindest mit Blick auf die nächste Kommunalwahl erstmal kein Thema?
Nein, im Moment nicht.
Gut, Manuel, wir wollen nochmal sozusagen sprechen über die Osnabrücker Lokalpolitik, bevor wir dann zu deiner Bundestagskandidatur auch noch kommen im Laufe der Zeit. Wenn man auf deine Website guckt, beziehungsweise wenn man auf die Website der SPD Osnabrück guckt, genauer gesagt, gibst du da an, kommunale Themen, die dich besonders interessieren, sind Stadtentwicklung, Wirtschaft und bezahlbarer Wohnraum. Gerade bei der Stadtentwicklung gibt's ja News. Die Osnabrücker werden in die Hände klatschen und sagen, Halleluja, es sollen die Johannishöfe kommen am Neumarkt. Also was lange währt, wird endlich gut, könnte man sagen. Wie ist da deine Einschätzung zu dem, dass da jetzt kein Einkaufscenter entstehen soll, sondern diese kleinteiligen Johannishöfe, die an die Idee von Plan B angelehnt sind, aber natürlich keine 1:1 Kopie dessen sind, was Reinhard Richter und sein Team da gefordert haben?
Wir begrüßen die Entwicklung. Ich kann für mich selbst sagen, ich komme fast jeden Morgen am Neumarkt vorbei und kann mir gut vorstellen, wie es vielen anderen Osnabrückern geht, wenn sie dieses ganze Gebäude eben sehen, dieses grüne Kachelgebäude, was allen bekannt sein wird. Ich begrüße das persönlich und wir auch als Partei. Wir werden das konstruktiv weiter begleiten, wie es dort vorangeht. Für mich sind, du hast einen Punkt genannt, bezahlbarer Wohnraum wichtig. Ich möchte auch, dass wir an dieser Stelle bezahlbaren Wohnraum in Osnabrück schaffen. Das wird nicht zu 100% gehen, aber mein politischer Anspruch ist es auch, an diesem Standort eine möglichst hohe Quote an bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Wohnraum ist ja eine Geschichte, die da entstehen soll, aber es soll ja ein Mischquartier werden. Unter anderem seit langem ja in der Diskussion eine Bibliothek, die Planungsgruppe Plan B ja auch fordert. Das ist jetzt aus dem Konzept vielleicht durch die Hintertür zu erkennen, aber es ist jetzt nicht prominent ganz, ganz vorne dabei. Hast du da schon eine Meinung, würdest du sagen und würde die Osnabrücker SPD sagen, wir wollen da auf jeden Fall einen neuen Standort für die Bibliothek, wenn wir das irgendwie hinkriegen? Ist das nicht sehr, sehr wichtig, gerade an diesem viel frequentierten Platz?
Grundsätzlich ja, zumal die Bibliothek der Zukunft eben eine andere ist als das, was man sich vielleicht so vorstellt. Das ist eben kein Gebäude, wo einfach Bücher rumstehen, die man sich ausleiht. Das gehört auch dazu, aber das soll auch ein Platz werden, an dem sich Bürgerinnen und Bürger treffen können, an dem Kurse gemacht werden, an dem Freizeit stattfinden kann, Events und weitere eben Veranstaltungen. Von daher, ja, wir können uns das vorstellen, aber auch hier müssen wir natürlich ganz genau schauen, wie kann das Ganze finanziert werden, wie sieht der Investor das, welche Räume will er uns da grundsätzlich zur Verfügung stellen. Das sind alles Fragen, die wir jetzt noch erörtern müssen und jetzt eben auch in die Diskussion mit ihm gehen.
Hat es da schon Gespräche gegeben zwischen dir und dem Investor in irgendeiner Form?
Ich persönlich habe noch nicht mit dem Investor gesprochen, nein.
Wird sich möglicherweise noch ergeben in der näheren Zukunft? Schauen wir mal, das Projekt ist ja auch noch nicht so lange bekannt, aber du hast gesagt, dass sozusagen, oder ich habe es eben auch nochmal gesagt, dass das Thema Wohnen, bezahlbarer Wohnraum auch ein sehr, sehr wichtiges für dich ist. Wohnungsgesellschaft in Osnabrück gibt es seit einiger Zeit jetzt wieder kommunal, die VIO, dafür hat unter anderem die SPD sich ja auch eingesetzt. Und jetzt geht es an dieser Woche in der Ratssitzung um ein heißes Thema, würde ich sagen, um gleich mal ein neues kommunalpolitisches Fass aufzumachen. Unter anderem möchte die Stadt einen Bereich kaufen rund um den Haster Weg, um da unter anderem ein geplantes Wohngebiet südlich der Knollstraße zu errichten, sozusagen einen Raum der Natur, ja, unter Naturaspekten sehr, sehr umstritten ist, weil er eben viel Natur beherbergt im Moment. Wie bewertest du sozusagen erstmal das, dass die Politik sozusagen, dass die Stadt da den Bereich kaufen möchte?
Sehr, sehr positiv. In dem Moment, wo wir den Bereich selber als Stadt kaufen, haben wir auch die Möglichkeit, das nach unseren Interessen zu entwickeln.
Kurze Antwort, die eine Nachfrage.
Habe ich mir gedacht.
Also insgesamt ist das ja ein Bereich von ungefähr 60 Hektar, über den wir da sprechen, in diesem ganzen Bereich. Das wird beschrieben unter anderem von der CDU auch als sensationelle Chance für die Stadt Osnabrück, dass man in diesem Bereich relativ zentrumsnah diese Riesenflächen erwerben kann. Was das bedeutet, können wir gleich nochmal thematisieren. Sitzt ihr da sozusagen in einem Boot mit der CDU, was das angeht?
Wir sitzen in einem Boot dahingehend, dass wir die Flächen kaufen wollen und vernünftig stadtpolitisch entwickeln wollen. Das bedeutet unter allen Aspekten, die dort wichtig sind. Also die Kaltluftentstehung ist ein wichtiger Punkt, die Artenvielfalt, die Biotope, die dort zu schützen sind. Man muss bei der ganzen Geschichte aber auch sagen, dass der obere Teil, den du gerade beschrieben hast, im Moment ein Acker ist, ein Maisacker, wo sich viele Experten einig sind, dass dieser ökologisch nicht besonders wertvoll ist. Und wenn wir uns diesen Maisacker anschauen, der nicht bei den Eiswiesen ist, denn die sind weiter unten, dann gibt es sicher die ein oder andere Möglichkeit, das auch zu bebauen. Das muss aber ganz genau abgewogen werden, ob die Kaltluftentstehung dadurch Probleme bekommt. Wir wissen alle, die Sommer werden heißer, die Stadt erhitzt sich. Das müssen wir im Blick behalten. Wenn das unbedenklich ist und wenn wir das schaffen, dann kann man auch über einen kleinen Teil nachdenken, der bebaut werden soll. Ich bleibe allerdings dabei, dass dieser Teil sehr genau durchdacht sein muss und dass wir eben nicht über den ganzen Bau der Fläche sprechen, sondern maximal über den oberen Teil, der auch an der Knollstraße andockt.
Genau, da geht es um den südlichen Teil sozusagen der Knollstraße. Nördlich gibt es in dem Bereich ja schon ein Baugebiet seit 14 Jahren, als der Rat das damals auf den Weg gebracht hat. Jetzt ist die Osnabrücker CDU nach vorne geprescht Ende letzter Woche und hat gesagt, also wir stellen uns vor, sozusagen eine Kopie des Baugebiets nördlich denn der Knollstraße einfach nochmal rüber zu klappen und südlich davon zu bauen. Das war aber nicht abgesprochen mit der SPD in irgendeiner Form, sondern es war wirklich ein reiner CDU-Vorschlag, oder?
Absolut. Im Moment geht es für uns nur darum, diese Fläche zu kaufen. Alle weiteren Schritte werden wir dann erstmal intern und dann mit den anderen Fraktionen auch besprechen. Das war einzig und allein ein CDU-Vorschlag, der nicht abgesprochen war.
Ärgert dich sowas oder ist das normal sozusagen im politischen Alltag, wenn man bei diesen ganz großen Themen und bei diesen großen Fässern, die aufgemacht werden, man muss schon sagen, das ist kein Alltagsgeschäft im eigentlichen Sinne, sondern es geht, ich habe es gesagt, um 60 Hektar, das ist ein riesengroßer Bereich mit riesigen Chancen, unter anderem auch bei KME in der Gegend, wo es unter anderem dann um das Trainingszentrum des VfL gehen kann und so. Also wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ärgert dich das, wenn sowas nicht abgesprochen ist oder ist es gut so?
Weder noch. Man kann es machen. Es ist okay. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es sinnvoller gefunden, jetzt erstmal die Fläche zu kaufen, sich dann zusammenzusetzen mit allen Fraktionen und darüber zu sprechen, auch mit Bürgerinitiativen, mit der vernünftigen Bürgerbeteiligung und. Jetzt schon vorzupreschen, halte ich für etwas verfrüht, aber ich kann damit leben. Das muss jede Partei am Ende des Tages für sich selbst entscheiden.
Wir werden auf jeden Fall erstmal sehen, was da am Dienstag im Rat passiert, sozusagen, wo es ja erstmal wirklich auch nur um den Kauf der Flächen geht. Da geht es ja noch längst nicht darum, wie und ob da gebaut werden soll. Das ist alles noch sozusagen Zukunftsmusik. Insofern gibt es noch genug sicherlich Chancen, darüber zu sprechen. Aber trotzdem mal, um dieses Thema für heute einzuordnen. Vielen Dank.
Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk.
Heute zu Gast der Osnabrücker SPD-Vorsitzende Manuel Gawa. Manuel, wir haben eben über aktuelle kommunalpolitische Themen schon gesprochen. Eins möchte ich noch nachschieben, weil ich unter anderem auch darüber gesprochen habe, dass es diese KME-Flächen gibt. Aktuell sehr, sehr wichtige Diskussion bei diesen ganzen Flächen, die die Stadt erwerben will und auch das Trainingszentrum und das Nachwuchsleistungszentrum des VfL, dass da möglicherweise angesiedelt werden könnte. Die Fledermaus, eine sehr schützenswerte Fledermaus, macht da möglicherweise einen Strich durch die Rechnung. Das wird sich noch zeigen. Aber wie ist die Position, wie ist deine Position, wie ist die SPD-Position, nochmal kurz und prägnant, für dieses Trainingszentrum? Soll das da hinkommen, um die Ecke vom Stadion, oder ist es euch egal?
Nee, es ist uns nicht egal. Wir sind grundsätzlich für die Gartlage, wenn wir diese ökologischen und Artenaspekte eben dort unterbringen können. Das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen herausstellen. Dann sind wir auf jeden Fall für die Fläche auf der Gartlage. Es geht um eine ehemalige Erweiterungsfläche eines Industriebetriebes, KME, du hast es gesagt. Dementsprechend keine schützenswerte Fläche an sich, sondern Beton, den wir überbauen können mit einem Trainingsplatz, mit Naturrasen unter anderem. Sprich, in meinen Augen sogar eine Aufwertung dieser Fläche. Es geht deutlich schneller als auf dem Limberg und wir brauchen für den VfL Osnabrück eine klare Perspektive. Jeder, der schon mal oben auf der Illos-Höhe war, wird feststellen, dass das keine Profi-Verhältnisse sind, die wir hier in Osnabrück haben. Wir haben ein wahnsinnig gutes Team, das spielt oben mit, hat gestern in Braunschweig gewonnen, trainiert aber in Umständen, die maximal viertklassig sind, also maximal Regionalliga, obwohl wir in der zweiten sind. Wir müssen hier deutlich und schnell vorankommen. Dementsprechend spreche ich mich und die SPD Osnabrück sich in erster Linie für die Gartlage als Fläche aus. Ja.
Weil am Limberg vermutlich vor 2024, wenn man das so richtig hört, auch gar nichts ginge.
So wäre der jetzige Planungsstand, ja.
Also, da sind wir gespannt, was da passiert, und ich schieße gleich die nächste wichtige Frage hinterher. Manuel Gawa, ich weiß, dass sich eine kleine Gruppe schon seit langem damit beschäftigt, wer Osnabrücker SPD-Oberbürgermeisterkandidat werden könnte für die Oberbürgermeisterwahlen im nächsten Jahr. Dann geht's wieder los. 8 Jahre ist das schon her, dann, dass Wolfgang Griesert gewählt wurde zum Stadtoberhaupt. Wie sieht's denn aus in der Planungsgruppe? Kommt ihr so auf die Zielgerade oder braucht's noch ein bisschen?
Wir brauchen noch ein bisschen. Im Frühjahr nächsten Jahres werden wir eine Entscheidung treffen und die dann dementsprechend auch kommunizieren. Mir wurde heute gesagt, dass ich wahrscheinlich mit der Frage konfrontiert werden könnte. Ich sagte auch schon spaßeshalber, vielleicht ist das so wie bei Markus Lanz, der versucht auch immer rauszufinden, wer es denn sein könne. Aber auch heute werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, einen Namen zu sagen.
Ich werde anders als Markus Lanz versuchen, nochmal anders nachzufragen. Und nur nochmal möchte ich gerne wissen, wie läuft das denn ab? Also wie arbeitet diese Findungskommission? Man kann ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu so einem Kandidaten kommen. Wie macht das die SPD Osnabrück?
Wir haben 3 Mitglieder meines Unterbezirksvorstandes, inklusive mir, und 3 Mitglieder aus der Fraktion genommen, dementsprechend 6 Personen. Und diese 6 Personen haben eben ein Profil aufgebaut, was in allererster Linie an inhaltlichen Themen orientiert war und in zweiter Linie dann an personellen Aspekten. Das machen wir seit 1,5 Jahren, eine sehr lange Zeit, unendlich viele Sitzungen. Also das ist eine wirklich harte Arbeit, auch zeitmäßig. Genau, und fügen das zusammen und führen dann dementsprechend auch Gespräche mit Personen. Genau.
Aber warum dauert das denn dann so lange? Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es wichtig ist, da inhaltlich vernünftige Abwägungen zu treffen, aber das kann doch nicht alles sein, oder? Ist auch Taktik im Spiel.
Es ist sicher auch Taktik dahingehend, dass man sich überlegt, wann geht man mit so einer Bekanntgabe raus, wenn man dann für sich eine Person gefunden hat. Das ist wohl so. Wir wollen aber, und das kann ich sagen, die bestmögliche Person aufstellen, wo wir glauben, dass sie zum einen die inhaltlichen Schwerpunkte auch unseres Kommunalwahlprogramms gut verkörpern kann und zum zweiten Kampfansage an den jetzigen Oberbürgermeister Griesert. Selbstverständlich, wenn man antritt, will man eine Wahl auch gewinnen. Dementsprechend überlegen wir ganz genau, wie können wir das schaffen, um nächstes Jahr Oberbürgermeister Griesert abzulösen.
Eine Frage noch, Manuel Gawa, an dieser Stelle. Kannst du hier und heute ausschließen, dass oder kannst du verraten, ob diese Person zwingend SPD-Mitglied sein muss?
Das kann ich zum heutigen Zeitpunkt auch nicht ausschließen.
Also möglicherweise stellt die SPD Osnabrück einen überparteilichen Kandidaten auf. Das wissen wir nicht, aber es ist im Bereich des Möglichen.
Es ist sicher im Bereich der Diskussion, die wir geführt haben, ja.
Dann sind wir gespannt. Wir sind genauso gespannt, wen unter anderem die Grünen aufstellen. Auch da ist bisher nichts bekannt. Wir wissen auch immer noch nicht, ob Oberbürgermeister Wolfgang Griesert nochmal antritt. Also alles das liegt weniger als ein Jahr vor der Kommunalwahl, vor der Oberbürgermeisterwahl noch sozusagen im Nebel. Auch die SPD, habe ich jetzt heute nochmal erfahren, möchte da nicht Erster sein. Es wäre eine Chance, aber ich merke, ihr braucht noch ein bisschen. Und das lassen wir einfach so stehen und versuchen mal den Bogen zu spannen nach Berlin und nach deinen oder zu deinen Ideen in den Bundestag einzuziehen. Am Anfang der Stunde habe ich es gesagt. Bisher sitzt Dr. Matthias Mittelberg für die CDU als Direktkandidat und direkt gewählter Bundestagsabgeordneter hier für den Wahlkreis 39 für Osnabrück-Stadt im Bundestag. Du möchtest sein Nachfolger werden, wenn man das so nennen kann, als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter. Wann kam diese Idee auf?
Die Idee kam im Laufe des Jahres. Ich habe, das kann ich ganz klar sagen, meine politische Karriere in Anführungszeichen nicht damit begonnen zu sagen, ich will in den Deutschen Bundestag. Habe aber im Laufe des Jahres eben festgestellt, in Berlin gibt es viele Sachen, die ich mir vorstellen könnte, die ich anpacken könnte, wo ich mich engagieren könnte, wo ich sehe, da gibt es Punkte, die man verbessern könnte. Und dann ist eben der Entschluss gereift. Es gab auch viele Personen innerhalb der SPD und auch einige außerhalb der SPD, die mir das immer wieder zugetragen haben und mich gefragt haben, Mensch, könntest du dir das denn vorstellen? Und nachdem ich dann die Gespräche mit meinem Arbeitgeber soweit hatte, dass auch von der Seite Support kam, habe ich für mich entschieden, gut, jetzt ist der Zeitpunkt zu sagen, ja, ich mach's.
Du machst es und wirst antreten gegen Dr. Matthias Mittelberg, der ja für die CDU wieder seinen Hut in den Ring wirft. Und jetzt ist auch bekannt geworden, für die Grünen tritt an Dr. Thomas Klein, Strafverteidiger hier aus Osnabrück und langjähriges Ratsmitglied auch. Bist du der etwas andere Kandidat, wenn man das so formulieren will? Also nicht nur viel jünger, sondern auch nicht mit diesem, wir haben es angesprochen, akademischen Hintergrund, auch einfach einen anderen Hintergrund. Glaubst du, dass dich das möglicherweise stark machen kann?
Ich kann zunächst sagen, dass ich die beiden Gegenkandidaten sehr schätze, sowohl Matthias Mittelberg als auch Thomas Klein. Richtigerweise, ja, die sind etwas älter, in einem ähnlichen Altersbereich, sage ich mal, ohne Matthias jetzt zu nahe treten zu wollen, beide Juristen.
Beide ungefähr doppelt so alt wie du, um das mal auf den Punkt zu bringen.
Genau, die sind doppelt so alt. Sicher ist das ein anderes persönliches Profil, ganz klar. Und ich glaube schon, dass ich damit auch viele Menschen erreichen kann, die einfach sagen, vielleicht müssen auch ein paar andere Persönlichkeiten in den Deutschen Bundestag und eben nicht nur Juristinnen und Juristen, auch sehr wichtig, aber auch wie der Stadtrat in Osnabrück, der ja möglichst ein breites Spektrum an Osnabrückerinnen und Osnabrückern vertreten soll, gilt das für den Deutschen Bundestag ganz genauso. Auch im Deutschen Bundestag muss die Bevölkerung einigermaßen vernünftig vertreten sein. Und wenn man sich das heute anschaut, nach Migrationshintergrund oder beispielsweise auch nach Berufen, wird man feststellen, dass das auch im Deutschen Bundestag nicht gegeben ist. Von der Geschlechterrolle ganz zu schweigen, auch die ist nämlich nicht gut vertreten.
Manuel, wir kommen gleich nochmal ganz kurz auf inhaltliche Fragen, natürlich was die Bundespolitik angeht, nur nochmal, wie viel Respekt flößt es dir ein, dass Matthias Mittelberg bei der letzten Bundestagswahl hier in der Osnabrücker Stadt sozusagen 40% gekriegt hat? Das ist eine ordentliche Ansage, oder?
Ganz klar, man ist der Herausforderer. Ich sag das jetzt mal, ich vergleiche das mal mit einem Fußballspiel. Im Grunde genommen bin ich Eintracht Frankfurt und Matthias Mittelberg ist der FC Bayern München, der Platzhirsch. Die Vergangenheit hat aber auch gezeigt, dass Eintracht Frankfurt gegen Bayern München gewinnen kann. Nicht besonders häufig, aber sie können es. Und so sehe ich meine Aufgabe genauso. Ich komme aus der Herausfordererposition, das ist mir klar. Aber ich gehe selbstbewusst und zuversichtlich in den Wahlkampf und sage ganz klar, dass ich das auch gewinnen möchte. Ja.
Manuel, Olaf Scholz hat als Kanzlerkandidat jetzt eine Rede gehalten, mal eine etwas umfangreichere Rede, hat seine Eckpfeiler nochmal eingeschlagen, sozusagen für die Kanzlerkandidatur, hat gesprochen von guten Arbeitsplätzen, dem Kampf gegen den Klimawandel, Respekt in der Gesellschaft, Digitalisierung, Gleichstellung von Mann und Frau, ein einiges Europa. Da könnte man sagen, hat er das ganz gut zusammengefasst, was auch dir wichtig ist, oder wo würdest du jetzt mal spontan einen ganz besonderen Eckpfeiler irgendwie einschlagen, wo ich vielleicht auch gleich nochmal nachfragen kann?
Die inhaltlichen Schwerpunkte, die Olaf Scholz genannt hat, die kann ich zu 100% unterstützen. Das sind im Wesentlichen auch die Punkte, warum ich Politik machen möchte. Ich sehe meinen Schwerpunkt in Arbeit und sozialen Themen eben, das hattest du ja schon angesprochen.
Mit Blick auf das Lokale hatten wir das eben,
genau. Genau, da sehe ich meine absoluten Schwerpunkte, vernünftige Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, starke Betriebsräte, Stärkung der Betriebsräte. Das hat Olaf Scholz ganz genauso wiedergegeben und da kann ich mich absolut gut mit identifizieren.
Wir wollen es ein bisschen konkreter nochmal machen. Ein Stichwort ist der Mindestlohn von 12 Euro. Wir haben gesagt, du arbeitest im Vertrieb, weißt also, wie das in der Wirtschaft auch läuft und dass das auch manchmal finanziell vielleicht gar nicht so einfach ist, vor allem nicht aktuell, in Corona-Zeiten, aber auch sonst nicht. Was hältst du von der Forderung eines Mindestlohns von 12 Euro? Bist du da auf Parteilinie?
Ja, ganz klar. 12 Euro ist die absolute Mindestlinie. Im Grunde genommen muss man sagen, wenn ein Mensch in Deutschland 40 Stunden Vollzeit arbeitet, sind auch 12 Euro zu wenig. Aber es wäre zumindest eine Unterlinie, mit der ich leben kann. Viel wichtiger als der Mindestlohn, und der ist schon wichtig, ist es, vernünftige Tarifabschlüsse zu schaffen, damit Menschen eben einen deutlich höheren Lohn gesichert haben. Also 12 Euro ist die absolute Unterlinie, aber darüber hinaus muss es deutlich weiter nach oben gehen.
Deutlich weiter nach oben, und 12 Euro ist ja schon mal einiges mehr, als wir im Moment haben. Insofern sind wir mal gespannt, was da im Wahlkampf vor allem auch noch auf uns zukommt, wie auch die sozusagen Bevölkerung darauf reagieren wird. Was hast du dir sonst noch vorgenommen, was du jetzt schon weißt? Ich weiß, der Wahlkampf geht natürlich dann auch erst los. Ich kann mir vorstellen, es macht auch Kopfzerbrechen, wie dieser Wahlkampf überhaupt umzusetzen ist in Corona-Zeiten. Oder liege ich da falsch, um das mal kurz zu klären?
Wahnsinnig guter Punkt, der mich seit vielen Wochen und schon Monaten umtreibt und die ganze Partei auch. Wir haben ja nicht nur Bundestagswahl, sondern eben auch Kommunalwahl und OB-Wahl. Und da geht es um die Frage, wie kriegen wir einen Corona-konformen Wahlkampf eben auch hin? Mit der Herausforderung, dass wir natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger gut erreichen wollen und ins Gespräch kommen wollen, Ideen aufnehmen, eigene Ideen vermitteln, auch Persönlichkeit vermitteln. Das geht natürlich am besten im direkten Austausch. Gerade ich bin so ein Mensch, ich lebe vielleicht auch so ein bisschen vom direkten Austausch, weil mir das so viel Spaß macht. Und da ist es bei Corona selbstverständlich eine Herausforderung, die nicht einfach werden wird. Von daher kann ich heute schon prognostizieren, dass wir einen deutlich digitaleren Wahlkampf erleben werden als alles, was wir bislang in Deutschland hatten.
Aber du wünschst dir trotzdem den Wahlkampf Mann zu Mann oder Frau zu Frau.
Verständlich. Wir brauchen beides. Wir brauchen einen starken Digitalwahlkampf. In den USA kann man sehen, wie digitaler Wahlkampf funktionieren kann. Ich will nicht alles aus den USA übernehmen. Da gibt es auch viele Dinge, die ich nicht mag. Aber das ist ein Punkt, den wir hier auf jeden Fall anwenden können. Aber auch wichtig, das habe ich gesagt, ist der persönliche Austausch mit den Menschen.
Und um Inhalte muss es dann natürlich gehen, weil Austausch allein reicht nicht. Wir haben jetzt über den Mindestlohn gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass du dich auch für bezahlbaren Wohnraum unter anderem stark machen möchtest. Was ist sonst noch so vorne auf deiner Agenda, wo du jetzt schon weißt, dass du das im Wahlkampf auf jeden Fall unterbringen möchtest? Vieles wird auch noch von außen kommen, es wird auch noch viel Austausch geben, aber trotzdem, ich kann mir vorstellen, deine eigene Agenda, die Parteiagenda, hat schon ein bisschen was.
Ja, unter anderem ein Recht auf Ausbildung. Im Moment ist das so, dass wir viele Abgängerinnen und Abgänger aus Schuljahrgängen haben, die keinen Ausbildungsplatz finden, obwohl sie gerne einen hätten. Ich möchte für die SPD dafür kämpfen, dass es ein Recht auf Ausbildung gibt. Wenn wir sagen, wir wollen nicht nur Akademikerinnen und Akademiker haben, dann müssen wir auch was für tun für die Ausbildungsplätze in Deutschland. Und ich glaube, das ist ein guter Aspekt, den man sich genau anschauen kann, wie man es macht. Aber die Grundidee, ein Recht auf Ausbildung, jeder Mensch, der die Schule verlässt, hat ein Recht auf eine vernünftige Ausbildung, die auch vernünftig bezahlt wird. Das ist ein Aspekt, mit dem ich, glaube ich, auch viele jüngere Menschen durchaus ansprechen kann.
Ein Aspekt, der sicherlich viele umtreibt und die sich dann schon auch nach der Schule fragen, Mensch, wie geht's jetzt weiter? Und eben auch gerade dieses, dass es nicht zwingend immer Richtung Hochschulen gehen muss, geschweige denn, irgendwie, dass das eine Verpflichtung sein müsste. Ne?
Ja, ich sehe das selbst auf meiner Arbeit. Ich bin im Vertrieb tätig in einem Unternehmen, wo wir auch Kommissionärinnen und Kommissionierer im Lager haben. Wir haben Bürofachleute, wir haben Leute, die unsere LKWs fahren müssen. Und da merken wir einfach, dass es schon einen Bedarf auch gibt nach diesen Arbeitsplätzen, es uns aber teilweise sehr schwierig fällt, Leute zu finden. Ein Ansatz, den ich habe, den ich immer wieder verfolge, ist, dass man sich die Kriterien genau anschauen muss, wie man Ausbildungsplätze vergibt. Ist es wirklich zwangsläufig wichtig, dass für einen Ausbildungsplatz im Büro ein Abitur verlangt wird? Oder kann man nicht auch sagen, jemand mit einer mittleren Reife oder mit einem Hauptschulabschluss kann genauso geeignet sein wie ein Abiturient? Dass man sich eben die Menschen anschaut und nicht nur die Qualifikation, die auf dem Papier steht. Das ist auch wichtig, das gehört dazu. Viel wichtiger aus meiner eigenen Personalerfahrung ist es, sich die Menschen genau anzuschauen und auch Chancen zu geben. Das wäre auch so ein bisschen mein Appell an alle Betriebe, die im Moment Probleme haben, Ausbildungsplätze voll zu bekommen, zu vergeben. Schaut euch nicht nur die schriftlichen Qualifikationen an, sondern schaut euch die Menschen an und gebt denen eine Chance, denn oftmals funktioniert das auch.
könnte man fast als Stichwort und als Schlusswort so stehen lassen. Ganz am Ende sind wir aber noch nicht, Manuel Gawa. Und als SPD-Vorsitzender von Osnabrück und als Bundestagskandidaten möchte ich dich dann trotzdem auch nochmal fragen. Wir haben jetzt nicht über Corona gesprochen. Ich habe das ganz bewusst nicht gemacht. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel alle damit um die Ohren, wird sehr, sehr viel insgesamt darüber gesprochen. Gerade jetzt auch in der Woche des erneuten Lockdowns. Trotzdem nochmal, gerade aus sozialer Sicht, machst du dir Sorgen auch um Osnabrücker Unternehmen, auch um Osnabrücker Mitarbeiter, dass das trotz aller Hilfsprogramme schlecht ausgehen könnte oder für einige schlecht ausgehen könnte mit der Krise?
Die Sorgen mache ich mir im gleichen Maße, wie ich mir Sorgen um Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern und Pflegebetrieben mache. Und auf der gleichen Stufe mache ich mir dieselben Sorgen auch über Schülerinnen und Schülern, denen durch den erneuten Lockdown sicher wieder ein Stück an ihrer Schulpräsenz fehlen wird und dementsprechend Bildungschancen weiter gefährdet werden können, gerade bei Schülerinnen und Schülern aus vielleicht familiären Verhältnissen, wo die Eltern eben nicht die Möglichkeit haben, so beim Homeschooling zu helfen, wie aus vielleicht anderen Familien, aus eher einem Bildungsbürgertum, sage ich mal. Da mache ich mir große Sorgen. Bei der Wirtschaft, mein Vater ist selber Gastronom, dementsprechend kenne ich auch die Lage der Gastronomen und Gastronomen sehr, sehr gut. Selbstverständlich mache ich mir auch da Sorgen. Und da wäre es besonders wichtig, Olaf Scholz wird wahrscheinlich nicht zuhören, aber falls er doch zuhört, vielleicht...
Wer weiß, wir wissen es nie, ne?
Genau, vielleicht hört Olaf doch zu. Lieber Olaf Scholz, ich finde, du machst eine großartige Arbeit, aber sieh zu, dass die Hilfsgelder schnell und vernünftig ausgezahlt werden, denn die Branche braucht sie ganz, ganz dringend.
Damit es nicht den Bach runtergeht, damit irgendwie auch eine Rettung sozusagen in Sicht ist.
Absolut.
Manuel, ganz zum Abschluss, das war ja schon so eine Art Wunsch. Gibt es noch einen anderen Wunsch jetzt für die nächste Zeit, sei es für die SPD oder auch ansonsten?
Ganz grundsätzlich wünsche ich mir, dass wir mit dem Impfstoff eine gute Waffe bekommen gegen das Coronavirus, sodass wir hoffentlich Weihnachten 22 etwas entspannter und familiärer im größeren Rahmen feiern können, als es heute der Fall ist. Ich glaube, wir haben in Deutschland gezeigt, dass wir mit der Krise umgehen können, wenn wir solidarisch sind, wenn wir zusammenhalten. Das ist zumindest eine gute Botschaft, die ich herausgenommen habe aus dieser ganzen Krise, dass sich die überwältigende Mehrheit der Menschen in diesem Land solidarisch, vernünftig und auch kooperativ verhält. Das nehme ich gerne mit auch als Botschaft, dass wir ein starkes, solidarisches Land sein können, wenn wir wollen.
Da ist das Schlusswort gelungen. Herzlichen Dank, Manuel Gawa, SPD-Vorsitzender hier in Osnabrück und Kandidat für den Bundestag im nächsten Jahr. Wir sind gespannt, was da alles noch kommt. Herzlichen Dank dir für heute.
Danke dir, lieber Sohn.
Sie hörten eine Wiederholung des OS Radio Mittagstalk.